Erinnern Sie sich an unsere Sondersendung zu den Emerging Markets vor einigen Wochen? Und vor allem an die von mir getätigte Aussage zur wichtigen Chartmarke 1200 im Emerging Markets Index. Darüber sprechen wir heute unter anderem. Also bleiben Sie dran. Herzlich willkommen bei Ihrer St. Galler Kantonalbank mit der inzwischen 29. Ausgabe von Winklers Wochenschluss. Wir haben Freitag, den 11. Juli und der Titel der heutigen Folge lautet: Da ist es, Kaufsignal bei den Emerging Markets. Mein Name ist Michael Winkler. Noch einmal herzlich willkommen. Am Mittwoch sprachen wir über Gier, die ist unverändert vorhanden. Wir reden heute zunächst einmal zum Start, wie so häufig, über einige von Ihnen eingereichte Fragen, die vor allem mein lieber Kollege Christian Gombert wieder, hoffe ich doch, sehr ausführlich und hervorragend für Sie aufbereitet hat. Also legen wir los. Die erste offene Frage von Ihnen ging nach der AES oder AES Corporation. Das ist ein Stromversorger in den USA, der momentan für Schlagzeilen sorgt. Also er hat Kraftwerke für erneuerbare Energien. Ganz kurz zwei, drei Fakten. Umsatz sind etwa 12 Milliarden Dollar pro Jahr. Der Börsenwert liegt bei 9 Milliarden US-Dollar. Kurs-Gewinn-Verhältnis für dieses Jahr wird etwa bei 6 erwartet. Dividendenrendite gute 5,5%. Und um was geht es? Was macht eventuell diese Aktie so interessant, dass Sie danach gefragt haben? Das Thema Übernahmegerüchte. Also es gibt natürlich wie immer in diesen Fällen oder meistens in diesen Fällen unbestätigte Meldungen, dass angeblich Brookfield und eine Sparte von BlackRock ein Übernahmeinteresse an dieser Firma, an diesem Versorger haben. Ja, wie kommt das überhaupt zustande? Naja, wer sich den Kursverlauf der letzten Jahre anschaut, der wird sehen, dass die Aktie vor wenigen Jahren noch bei 30 US-Dollar notierte, nämlich Ende 2022, und seitdem bis vor wenigen Wochen auf 10 Dollar gefallen war und nach diesen Meldungen über mögliche Übernahme, Aufkaufgerüchte, gab es einen Kurssprung auf etwa 12,5 Dollar, also über 20%. Mit der Marke von 10 Dollar hatten wir auch die Tiefstkurse etwa seit 2017 erreicht. Das ist der Hintergrund dazu und Sie fragen uns nach unserer Meinung und da kann ich Ihnen nur sagen, wir kennen diesen Titel nicht gut genug, wir haben keine eigene Meinung dazu. Ich habe Ihnen ein paar Kennzahlen genannt. Sie müssen sich Ihr eigenes Bild machen, ob Sie auf diese Übernahmegerüchte aufspringen wollen oder ob Ihnen die Bewertung attraktiv genug ist. Zumindest gibt es von uns, da wir diesen Titel nicht genug kennen und zu wenig Detailkenntnisse haben, keine klare Aussage. Wie immer, ich sage, wenn wir eine klare Meinung haben und ich sage auch, wenn wir eher keine Meinung haben. Das war die erste Frage, die AES Corporation, ein Stromversorger aus den USA. Ihre zweite Frage und nachher auch die dritte Frage geht eher in den Rohstoffbereich hinein. Die zweite Frage geht um Silber. Dazu muss man natürlich sagen, auch seit einigen Wochen verstärkt in den Schlagzeilen, weil relativ deutliche Kursanstiege jetzt stattgefunden hatten. Und zwar von knapp 20 Dollar auf aktuell 37 Dollar, aber nicht innerhalb weniger Wochen. Nein, das war seit Ende 2022. Also seit 2022 eine knappe Verdopplung. Sieht technisch stark aus, ein intakter Aufwärtstrend ist gut, aber die Frage kommt ja vor allem aus dem Grund, dass Silber in den letzten Jahren der Kursentwicklung von Gold deutlich hinterhergehinkt hat. Also wir sehen das ja auch seit Ende 2022 eben jetzt keine Verdopplung. Und der Höchstkurs, den gab es in 2011 bei 50 US-Dollar, der ist noch lange nicht mit den aktuellen 37 US-Dollar erreicht. Während im Jahr 2011 der damalige Höchstkurs bei Gold bei knapp 2000 US-Dollar war. Und wir wissen alle, dass wir bei 3300, 3400 stehen, also deutlich darüber. So, was machen wir daraus zu dem Thema? Also Sie wissen grundsätzlich, wir mögen Gold als Beimischung im Portfolio und das ist immer wieder bekannt, habe ich schon häufig genug geäußert. Silber war eben lange Zeit ein Underperformer. Silber hat auch, muss man sagen, nicht das Standing von Gold. Dazu kommt, dass bei Silber auch ein großer Teil auch industriell verwertet wird. Es holt jetzt auf, wie so häufig, auch in der Vergangenheit war es häufig so, dass wir erst eine sehr gute Kursentwicklung bei Gold gesehen haben und irgendwann wurde dann auch Silber entdeckt. Ja, es hat Nachholpotenzial, vor allem also wenn man sich die relative Kursentwicklung betrachtet auf das sogenannte Gold-Silber-Ratio, was momentan, wenn man danach schaut, auf eine Unterbewertung noch von Silber sprechen würde. Und was würden wir daraus machen, ja, für unseren Fonds, also von Christian Gombert, dem Aktienflakes, wäre dann zum Beispiel eine Silbermine als Aktie eine Alternative. Aber haben wir zurzeit nicht und wir sind in der Regel schon in Gold positioniert. So ist aber die aktuelle Situation zu Silber. Und Ihre dritte Frage, die handelte nach dem nächsten Rohstoff, nämlich nach Kupfer. Ist auch gar kein Wunder nach den Meldungen, die wir momentan in dieser Woche zu Kupfer bekommen hatten. Also meldungsgetriebene Preissprünge war das Motto der Woche. Donald hat sich geäußert, USA verlangen einen Importzoll von 50% auf Kupfer, was dann an den Terminbörsen zum einen in New York, also innerhalb der USA und dann in London außerhalb der USA für deutliche Kursschwankungen, teilweise sogar gegensätzlicher Art, gesorgt hat. Was machen wir daraus? Also grundsätzlich, wir spekulieren nicht auf Preisbewegungen bei Rohstoffen und meldungsgetriebene politische Preisbewegungen sind sowieso schwer zu greifen. Das mal ganz grundsätzlich. Kurzfristig kann es natürlich einen positiven Effekt auf Kupferproduzenten, die Minen in den USA besitzen, geben. Also Freeport, McMoRan oder auch Rio Tinto. Aber möchte dazu nur zu bedenken geben, ein Großteil des Kupfers wird weltweit außerhalb der USA gekauft, gehandelt und auch verarbeitet. Dort wirken die Zölle gar nicht. Grundsätzlich, also mal losgelöst von diesen kurzfristigen Turbulenzen, die uns eigentlich sowieso nicht interessieren und auch keinen Einfluss auf irgendeine Anlagestrategie oder Portfoliopositionierung haben sollten, grundsätzlich sind wir mittelfristig eher positiv für die Kupferminen aufgrund des weiterhin erwarteten steigenden Bedarfs in den nächsten Jahren, Thema Energiewende und E-Mobilität. Und Sie fragten im Rahmen des Kupfers auch noch nach unserer deutschen Aktie Aurubis. Jetzt muss man aber wissen, Aurubis ist jetzt keine Mine, sondern Aurubis ist sozusagen nachfolgend in der Wertschöpfungskette. Hier geht es nämlich um Kupferschmelzen und Kupferraffinerien. Und Aurubis profitiert dann generell von einer größeren Nachfrage, also einem größeren Volumen. Naja, ob diese Zollerhöhungen in der Summe zu einem größeren Volumen erst einmal führen werden, wage ich vielleicht zu bezweifeln. Technisch betrachtet ist diese Aktie auch nach einem starken Kursanstieg in den letzten Wochen und Monaten in einem massiven mittel- und langfristigen Widerstandsbereich zwischen 95 und 115 Euro angekommen. Sie notiert momentan bei 94, 95 Euro. Also technisch ist da innerhalb der nächsten 10-15% sowieso erst einmal der Deckel drauf und sie hat eine ganz andere Story jetzt als die Kupferproduzenten, die Kupferminen. So viel zu Ihren Fragen nach dem Silber, nach Kupfer und der Übernahmefantasie bei dem amerikanischen Stromversorger. Kommen wir zu unserem zweiten Punkt. Ja, leider, wir können es nicht lassen, Schlagzeilen. Und wie so häufig macht sie immer noch der amerikanische Präsident. Donald Trump gibt keine Ruhe. Wir haben zwei Themen heute dabei. Das eine ist leider immer noch das sehr leidige Zollthema und das andere wird gleich die amerikanische Notenbank sein. Also was hatten wir unter anderem als Schlagzeile? Ich habe Ihnen zu dem Thema eine mitgebracht. Trump verhängt 35% Zölle gegen Kanada und droht der EU. Er droht Europa mit neuen pauschalen Strafzöllen. Noch heute könnte die EU einen Brief erhalten von König Donald. So wie jetzt die kanadische Regierung erhalten hat. Das ist sozusagen das eine leidige Thema oder die eine Schlagzeile. Die andere betraf in dieser Woche Brasilien. 50% Einfuhrzoll. So, und jetzt wird es langsam, wenn ich das so sagen darf, abstrus. Also wer sich noch an den 3. April und die Zolltafel im Rosengarten erinnern kann, die Begründung für die von ihm errechneten Einfuhrzölle oder Strafzölle waren ja, dass der Rest der Welt die USA über den Tisch zieht und die USA im Verhältnis zu diesen Ländern Handelsbilanzdefizite haben. Und das muss ja ausgeglichen werden, das ist ja unfair. So, und wenn wir jetzt nach Brasilien schauen, hat USA mit Brasilien gar kein Handelsbilanzdefizit, sondern sogar einen leichten Überschuss. Also die normalerweise für ihn fundamentale Begründung für diese Einführung, die er diese Woche verkündet hat, existiert gar nicht. Und da muss eben etwas anderes herhalten, nämlich der in Brasilien innenpolitisch für ihn nicht korrekte Umgang mit Herrn Bolsonaro. Also es wird immer abstruser, Donald schreckt von nichts zurück, wir brauchen uns über gar nichts mehr wundern. Das nur zu dem Thema der Zölle. Wie beurteilen wir das? Also ich bin ein wenig, muss ich sagen, ich bin ein wenig verwundert oder verblüfft. Nicht nur über das, was als angebliche Begründung jetzt gegenüber Brasilien genannt wurde, sondern diese Briefe, die herausgegangen sind in dieser Woche und diese momentanen Zölle, falls sie denn nachher wirklich so kommen, die sind in ihrem Ausmaß gar nicht so weit weg von diesen Beträgen oder diesen prozentualen Summen, die am 3. April auf der Zolltafel standen. Und wenn ich mir jetzt noch dunkel in Erinnerung rufe, und wir sind wieder bei der Rubrik Erinnern Sie sich, wie nach dem 3. April 3 Tage lang sozusagen die Aktienmärkte Richtung Abgrund geschaut haben, eine massive Verkaufswelle durch die Aktienmärkte ging und sie erstmal locker 20% fallen lassen. Diese Kursverluste wurden ja inzwischen alle wieder aufgeholt. Wir sind inzwischen sogar bei den meisten Indizes deutlich höher. Und wenn die jetzt verkündeten Zahlen nachher wirklich jetzt dann so kommen sollten, sind die gar nicht so weit weg von diesen Zöllen, die da im April genannt worden sind. Und heute interessiert es keinen Börsianer. So ist das manchmal an der Börse. Man muss nicht immer alles verstehen. Aber auch das ist für uns ja ein Grund, warum wir momentan so verhalten sind. Wenn ich noch an die Mittwochsausgabe vom Weitblick denke, Thema Gier und Ausblendung aller möglichen Belastungsfaktoren oder Risiken. So, das war der eine Block der Schlagzeilen, Donald Trump mit seinen Zöllen. Und dazu wieder Donald Trump und seine Entourage im innenpolitischen, ja, man muss es leider sagen, im innenpolitischen Machtkampf mit der amerikanischen Notenbank, der Herr Fed, oder anders ausgedrückt, Donald Trump gegen Jerome Powell. Wie lautet die Schlagzeile? Neue Eskalation im Machtkampf um die Zinspolitik. Trumps Budgetchef wirft Notenbankchef Powell Missmanagement bei der Renovierung des Fed-Gebäudes vor. Ich sage ja, es wird immer abstruser. Der US-Präsident fordert zudem erneut, die Zinsen deutlich zu senken. Das wissen wir. Ja, was passiert hier gerade wieder? Also nachdem er es ja bisher nicht geschafft hat, ihn sozusagen zu Zinssenkungen zwingen zu können und ihn bisher auch nicht hat feuern können, weil das nicht so leicht geht, versuchen sie es jetzt auf einem anderen Weg. Über das Budget und Missmanagement, sprich Geldverschwendung bei der Renovierung des Fettgebäudes, um ihm sozusagen Fehler im Amt vorzuwerfen. Also ich kann nur sagen, das ist weiterhin nicht gut und es wird immer schlimmer. Und die Gesamtsituation, die wir in den letzten Monaten immer wieder thematisiert hatten, Finanzplatz USA, Misstrauensvotum gegenüber dem US-Dollar, Misstrauensvotum am amerikanischen Rentenmarkt. Diese Dinge werden durch so etwas bestimmt nicht besser. Das nur dazu. Und jetzt kommen wir zu unserem Titelthema. Da ist es, Kaufsignal bei den Emerging Markets. Wir hatten vor einigen Wochen in unserer Sondersendung zu den Emerging Markets Ihnen unter anderem den MSCI Emerging Markets, also den weltweiten Emerging Markets Index gezeigt, eben mit den großen Blöcken. Wir haben China, wir haben Indien, wir haben Taiwan und wir hatten auch noch Brasilien thematisiert. Und ich hatte Ihnen, als ich Ihnen damals den Kursverlauf gezeigt hatte, gesagt, die Situation grundsätzlich bei den Emerging Markets verbessert sich. Wir haben aber noch einen massiven Widerstand vor der Brust oder vor den Augen. Und das war der von mir genannte Widerstand bei 1200 Indexpunkten. Und hatte Ihnen versprochen, wenn sich eine neue Situation in der technischen Betrachtung des MSCI Emerging Markets ergeben wird, werde ich mich bei Ihnen melden und das mache ich heute hiermit. Denn der aktuelle Stand im MSCI Emerging Markets Index lautet aktuell 1231. Das heißt, dieser Widerstand ist überwunden worden. Wo kam dieser Widerstand her? Also zum einen war es das Kurshoch aus 2024, wenn wir genau in die Grafik hineinschauen. Und zum zweiten hatten wir auch bei etwa 1200 Punkten die Tiefskurse aus Ende 2021. Ein relativ bedeutsamer Widerstand und der ist durch diesen jüngsten Kursanstieg überwunden worden, was zum einen bestätigt, dass die Emerging Markets sich zumindest mal in einem kurzfristigen intakten Aufwärtstrend befinden. Wir sehen mit dem Überwinden dieses Widerstands einfach eine weitere technische Verbesserung. Und jetzt kommt's. Das ist jetzt der Blick auf die letzten 5 Jahre gewesen. Wenn wir, und das mache ich jetzt gleich auf der nächsten Folie, wenn wir jetzt einen Blick in den Kursverlauf der letzten 20 Jahre werfen, nämlich seit 2005, da fallen 2 Dinge auf. Also zum einen fällt auf, dass dieser MSCI Emerging Markets mehr oder weniger seit etwa 2006, 2007 einfach nur seitwärts gelaufen ist, unter großen Schwankungen, aber per Saldo seitwärts, während die Weltaktienmärkte, also die Nicht-Emerging Markets Aktien, wenn wir auf den MSCI World als besten Index schauen oder als größtes Beispiel, massive Kursgewinne hingelegt haben, ist hier eigentlich nichts passiert. Das bedeutet, klare Aussage für die letzten 20 Jahre, die Emerging Markets, ein klarer Underperformer. Und wir hatten darauf hingewiesen in den letzten Monaten, dass sich dieses Bild langsam peu à peu zum Besseren zu wenden scheint. Und der Blick auch jetzt, wenn wir diese lange, lange Seitwärtsbewegung uns betrachten und gleichzeitig dabei, weil die Weltaktienmärkte stark gestiegen sind, auch eine massive Underperformance erlitten haben. Und wenn wir jetzt noch drittens auf die Bewertung schauen, und die ist unserer Meinung nach eben attraktiv, Kurs-Gewinn-Verhältnis für dieses Jahr im Gesamtindex bei etwa 14, mit den Gewinnschätzungen für 2026 dann, wenn es so kommt, bei 12, durchschnittliche Dividendenrendite knapp 3%, dann ist auch das attraktiv, bedeutet in der Summe, also sie gehören unserer Meinung nach mit ins Depot, die Emerging Markets. Sie besitzen aufgrund sozusagen der jahrelangen Enttäuschung und der inzwischen wirklich guten Bewertung deutliches Aufholpotenzial. Und dazu kommt natürlich, wenn wir über das Thema wieder Depotstrukturierung nachdenken, wenn wir immer wieder über die Probleme aus den USA berichten, dann haben Emerging Markets unserer Meinung nach inzwischen auch neben speziell eben einem europäischen Aktienanteil auch die Emerging Markets eine klare Berechtigung im Portfolio. Bedeutet weiterhin für uns die Kernaussage, das haben wir schon seit Anfang des Jahres immer wieder gesagt, MSCI World mit über fast 75% US-Aktienanteil ist für uns nicht die optimale Struktur im Portfolio. Bitte weniger USA, mehr Emerging Markets, mehr Europa. Und genau dazu stehe ich. Und genau das wird auch jetzt durch die jüngsten Kursbewegungen oder Kursanstiege und technischen Verbesserungen einfach nur bestätigt. Bedeutet so als ein kleines Fazit für diesen Wochenschluss. Wir hatten es am Mittwoch klar thematisiert. Die Gier hält an und Belastungen nehmen gleichzeitig zu. Wenn wir auch heute auf den CNN Fear and Greed Index schauen, ich hatte ihn am Mittwoch dabei mit einem Indexstand von 77, ein Erreichen der extremen Gierzone, genau da sind wir immer noch. Ich hatte Ihnen die Put-Call-Ratio für den US-Optionsmarkt gezeigt. Die sendet immer noch mit dem extrem niedrigen Wert in der Nähe von 0,6 unverändert Warnsignale. Ich hatte auf das nahende Ende der guten saisonalen Phase hingewiesen, denn Juli ist tendenziell noch ein guter Börsenmonat, rein statistisch betrachtet. Aber ich hatte es auch klar gesagt, August, September bis in Oktober hinein sind zumindest von der Statistik her die eher schwierigen oder schwierigsten Monate des Jahres. Und der August beginnt in knapp 3 Wochen. Also auch die gute saisonale Phase nähert sich dem Ende. Ja, und wenn ich dann auf die Aktienmärkte schaue aktuell, also ein kurzer Blick auf den DAX, jetzt heute Nachmittag, 24.300 Punkte, immer noch in der Nähe der Höchststände. S&P 500 bei 6.250 in der Nähe der Höchststände. Also die Aktienmärkte sind nach wie vor robust, stabil, muss man positiv so anerkennen. Oder anders ausgedrückt, entspannt und eventuell mit all den Dingen, was ich Ihnen zum Thema Gier und Indikatoren gezeigt habe, eventuell auch ein wenig sorglos. Dazu kommt von der Technik, wir bekommen nach wie vor zwar keine charttechnischen Verkaufssignale, das fällt in der Nähe der historischen Höchststände auch sehr schwer, aber wenn wir uns die entsprechenden Indikatoren dazu anschauen, also Gombi schaut auf den RSI-Index, ich schaue gerne auf den MACD, die Botschaft ist bei allen aber die gleiche. Die Kursanstiege der Aktienmärkte in den letzten Wochen sind von den Indikatoren nicht mehr unterstützt und bestätigt worden. Wir sind beim Thema negative Divergenzen. Das heißt nicht, dass sofort jetzt alles fällt. Nein, das definitiv nicht. Aber es ist für uns einfach ein weiterer Puzzlestein, der, wenn ich mir die Gesamtmengelage anschaue, einfach das Chance-Risiko-Verhältnis einfach verschlechtert mit vielen, vielen Puzzleteilen. Über die hohe Bewertung habe ich heute noch gar nicht gesprochen, außer bei den Emerging Markets, die attraktiv bewertet sind und ein technisches Kaufsignal geben. Aber in der Summe bleiben wir einfach grundsätzlich momentan in diesem Umfeld verhalten. Bedeutet weiterhin eine neutrale Aktienquote. Und man sollte sich, auch wenn Ihre Fragen das heute wieder gezeigt haben, nach diesen Themen, die Sie angesprochen hatten, man sollte sich nicht von zu vielen kurzfristigen Meldungen beeinflussen oder ablenken lassen und seine Strategie, seine grundsätzliche Anlagestrategie und Depotstruktur deswegen außer Acht lassen. So, und wenn Sie mich noch nach, neben den Emerging Markets noch nach sonstigen, eventuellen positiven Dingen fragen, dann fallen mir halt auch tendenziell Sektoren oder Aktien ein, die dieses ganze Rekordjagd nicht mitgemacht haben, die historisch betrachtet attraktiv bewertet sind, in den Kursen eher unten sind. Da fällt vor allem der Sektor Nahrung und Getränke auf. Also schauen Sie wieder einmal aktuell einfach nur auf, in der Schweiz, auf die Nestlé-Aktien, die ja zwischendurch schon mal bis über 90 Franken gestiegen war. Die haben Sie momentan wieder im Bereich 78, 79 Schweizer Franken. Schauen Sie auf die Getränkehersteller aus London, Diageo. Schauen Sie nach Frankreich, Pernod Ricard. Schauen Sie in die USA, Pepsi. Kursrückgänge, die stattgefunden haben und die diese Aktien in die Nähe mehrjähriger Tiefstände gebracht haben. Bei Dividendenrenditen, die dann teilweise 3, 4, 5% ausmachen. Da fühlen wir uns dann antizyklisch wohl, kann ich definitiv so sagen. Das Gesamtbild ist für uns aber auf diesen ganzen Puzzleteilen momentan maximal neutral eher verhalten. Das war's zum Wochenschluss. Ich bedanke mich bei Ihnen wie immer für Ihr Abonnement, für Ihr Einschalten, für Ihren Daumen, für Ihre Kommentare oder Ihre Fragen, die wir versuchen, wie immer so gut wie möglich zu beantworten. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Freue mich schon auf den Weitblick in der nächsten Woche und verbleibe wie immer. Es war mir eine Ehre, Ihr Michael Winkler.